Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Gut zwei Wochen vor dem Bundesparteitag der FDP in Berlin ist der interne Machtkampf um den Parteivorsitz entschieden. NRW-Landeschef Henning Höhne zieht seine Kandidatur zurück und schließt sich Wolfgang Kubicki an. Der 74-Jährige wird damit, zunächst einmal für ein Jahr, neuer FDP-Parteivorsitzender, Höhne sein Stellvertreter. Kubicki hat nun die Aufgabe, die FDP in insgesamt 7 Landtagswahlen im Laufe des nächsten Jahres zu führen. Auf dem Spiel steht nicht weniger als das langfristige Überleben der Partei. Wie ist diese vorzeitige Einigung zu bewerten? Und was können wir von der neuen Kubicki-FDP personell und inhaltlich erwarten? Das frage ich heute Thomas Siegmund, Leiter des Meinungsressorts beim Handelsblatt und Kenner der Partei. Lieber Thomas, schön, dass du heute bei mir bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Thomas, der Machtkampf in der FDP ist entschieden. Henning Höhne hat seine Kandidatur zurückgezogen und reiht sich hinter Wolfgang Kubicki als stellvertretender Parteivorsitzender ein. Du hast in deinem letzten Handelsblatt-Kommentar diese Einigung als erstaunlich vernünftig beschrieben. Warum ist die Einigung vernünftig und warum hat dich das erstaunt?
Tja, also erstaunlich vernünftig ist, weil sie auf der einen Seite hat ja dieser Wettbewerb zwischen Höhne und Kubicki ja für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass im letzten Jahr so viel über die FDP geschrieben wurde. Es sind einfach, Kubicki hat sowieso eine große mediale Außenwirkung und dann kam eben auch noch ein relativ aussichtsreicher Mitbewerber und da haben sich natürlich viele drauf gestürzt. Aber wenn man sich natürlich das Ende ansieht, wenn die Abstimmung beim Bundesparteitag, sagen wir mal 60-40 für Kubicki ausgegangen wäre oder 65-35, dann wäre das natürlich kein guter Start für den neuen Parteivorsitzenden gewesen. Und deshalb glaube ich, war es vernünftig und erstaunlich deshalb, weil die Liberalen natürlich eigentlich so von der ganzen Art der Parteitagen kampfesmutig sind und wir haben schon viele große Auseinandersetzungen gesehen auf Parteitagen und deshalb hat es mich dann doch etwas überrascht, dass man sich im Vorfeld geeinigt hat.
Hätte nicht die FDP, das hat unter anderem auch der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen Finn Flebber angemäkelt, die FDP als Partei des Wettbewerbs und der Freiheit nicht diesen Wettbewerb ausfechten müssen und den Delegierten die Freiheit der Wahl lassen müssen?
Ja, das stimmt. Da hat er mit Sicherheit einen Punkt und es wäre mit Sicherheit auch spannender geworden. Man hätte mit Sicherheit auch 2 gute Reden erlebt. Aber ich glaube jetzt, geht es nicht darum, sozusagen so ein theoretisches Konstrukt durchzusetzen, dass man einfach drüber spricht, also wie soll es mit der Freiheit und so weiter, oder soll es den Delegierten überlassen sein, dass sie jetzt den Parteivorsitzenden wählen, sondern die FDP hat jetzt auch nicht mehr so viele Chancen, in den politischen Betrieb, in die Bundesliga, Bundestag zurückzukommen, über diese 5%-Hürde zu kommen. Und deshalb, glaube ich, haben sie da den richtigen Weg jetzt gewählt.
Was hat letztendlich den Ausschlag für Wolfgang Kubicki gegeben? Seine Bekanntheit, sein streitbarer öffentlicher Auftritt spielt vielleicht auch ein bisschen rein, dass er am Ende einer sehr langen politischen Karriere einfach nichts mehr zu verlieren hat?
Ja, ich glaube, er hat einfach viele Stärken, ne? Also da ist natürlich sein Bekanntheitsgrad, ich würde mal sagen, der liegt bestimmt bei 90% der Bürger. Die Bürger kennen einfach Wolfgang Kubicki, Henning Höhne kennt außerhalb Nordrhein-Westfalens kaum jemand. Ich weiß nicht, also wie hoch der Bekanntheitsgrad in Nordrhein-Westfalen ist. Er ist ja dort FDP-Landtagsfraktionschef. Dann hat Kubicki, natürlich ist er rhetorisch wirklich stark und er hat eben auch jahrzehntelange Erfahrung auf Landes- und Bundesebene. Er war zwar nie Minister, aber er hat viele Funktionen inne gehabt und kennt sich da im politischen Betrieb hier auch in Berlin aus. Also ich glaube, deshalb könnte er auch, also wenn es jemals wieder dazu kommt, Koalitionen organisieren und Krisen wegmoderieren und Wahlen gewinnen. Also da kennt er sich eigentlich gut aus und deshalb, glaube ich, hat sich da schon so diese Stärken haben sich dann am Ende durchgesetzt.
Du hast gerade schon so eine 60-40 oder 65-35 Zahlen in den Raum geworfen. Jetzt gab es diese Abstimmung ja nicht, jetzt gab es diesen Showdown auf dem Parteitag ja nicht. Trotzdem sind die meisten Kommentatoren ja davon ausgegangen, dass Kubicki das Rennen am Ende machen würde. Hat Höhne da auch so ein bisschen eine eigene Niederlage vorgebaut, indem er sich jetzt vorzeitig unterordnet?
Ich glaube nicht. Also er hat nicht unbedingt eine Niederlage vorgebaut. Ich meine, er hatte ja nichts zu verlieren, weil jeder ist ja davon ausgegangen, dass Kubicki sich durchsetzt. Bloß in welcher Höhe war dann nicht klar. Und er hat ja gute Chancen gehabt, Höhne, dass er ein ordentliches Ergebnis einfährt. Er hat ja den größten Landesverband. Ich weiß nicht, ob er ihn geschlossen hinter sich hat, aber auf seiner Seite. Und dann gab es bestimmt auch andere in der FDP, die vielleicht Kubicki auch nicht so toll finden. Und eher dann so diesen sachlichen Stil von Höhne schätzen. Deshalb glaube ich, wenn er da ein ordentliches Ergebnis eingefahren hätte, dann hätte er auch den Bundesparteitag nicht als Verlierer verlassen, sondern so als, also auf jeden Fall nicht als Verlierer verlassen. Also das Risiko für ihn war überschaubar.
Die Konstellation, die es jetzt geben wird, ein Tandem aus Kubicki als Vorsitzender und Höhne als, ich sag mal, erster Stellvertreter, die ist ja nicht ganz neu bei der FDP. Nach der Niederlage 2013 gab es das schon mal, damals als Team Lindner Kubicki. Da hat Kubicki ja auch mal erzählt, dass er damals auch überlegt hat, selber anzutreten und hat sich dann aber doch mit Lindner geeinigt. Und sie haben es gemeinsam geschafft, die FDP wieder in den Bundestag zu führen. Jetzt gibt es also das Team Kubicki-Höhne. Wie wird die Aufgabenteilung zwischen den beiden jetzt aussehen? Kann das ähnlich gut harmonieren wie damals Kubicki und Lindner?
Ich habe mich ja damals auch schon mit Kubicki unterhalten und er hat damals zu mir gesagt, Lindner ist so für die Jüngeren da, für die, ich weiß nicht, 20- bis 40-Jährigen, die vielleicht die FDP ansprechen wollen, aber er würde dann eher mit den über 60-Jährigen mal abends ein Bier trinken an der Theke, seine Sprache, die er dann benutzt und seine Vergleiche. Und ich glaube, so haben sie sich auch aufgeteilt, eben der junge Lindner und dann der erfahrene Kubicki. Und das hat ja auch im Endeffekt funktioniert. Und vielleicht kann das ja jetzt auch wieder funktionieren. Also wir haben ja, ich meine, Kubicki steht ja für eine FDP, die sich im Endeffekt nicht wegduckt. Und er hat ja so eine, auf keinen Fall eine technokratische Sprache, sondern er spricht ja so, wie die Menschen eigentlich im normalen Leben auch sprechen. Und damit erreicht er ja auch einen großen Teil. Wir haben es jetzt in dieser Allensbach-Umfrage, die jetzt ganz neu rausgekommen ist, gesehen. Da steht die FDP auf einmal bei 4,5%. Also das ist natürlich, da kratzt sie ganz leicht nicht die 5%-Marke, die alles Entscheidende. Aber er hat ja schon was bewirkt. Ne? Und wenn man sich das auch überlegt, wie er da argumentiert hat in den letzten Wochen, da hat er ja so in zentralen Fragen, also von der Energie über Migration bis Steuersenkungen, so die CDU vor sich hergetrieben. Und wenn man jetzt ihn so vergleichen würde, sagen wir mal in der Fußballsprache, dann ist er so der Felix Magath, der geholt wird, um irgendwie die Kondition hochzubolzen, um am Verein irgendwie noch kurz vorm Abstieg zu retten. Und dann vielleicht kann der Henning Höhne mit dem Martin Hagen, das ist ja der FDP-Generalsekretär, der Designierte aus Bayern, werden die so für den Spielaufbau zuständig, für die Strategien. Einfach so vielleicht auch für die Nachwuchsarbeit und für die Zusammenstellung des Teams. Und zusammen kann das eben, glaube ich, ganz gut funktionieren.
Du hast jetzt gerade Felix Magath als Beispiel genommen. Mir fällt ein anderer Vergleich ein, und zwar Jürgen Klinsmann und Joachim Löw bei der WM 2006. Das war ja eine ähnliche Aufstellung. Da war auch Klinsmann der Motivator und Löw der Mann im Hintergrund, der ja dann danach, nach der erfolgreichen WM, auch tatsächlich Bundestrainer geworden ist. Ist das, um dann bei dieser Metapher zu bleiben, ist Höhne dann auch der logische Kronprinz nach Kubicki?
Auch in der Politik ist ein Tag eine Ewigkeit. Man muss die Wahlen einfach abwarten. Wenn alles schief geht, ne, dann haben beide keine Zukunft mehr. Und ich weiß nicht, wie es dann in der FDP weitergeht. Es hängt ganz viel von den Wahlergebnissen ab. Und Stand heute könnte man natürlich jetzt sagen, wenn Höhne die seine Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wenn er da über die 5 Prozentpunkte drüber kommt, na, dann ist er sozusagen gesetzt als möglicher Nachfolger von Kubicki. Aber da kommen noch viele andere Wahlen und dann kommt erst noch die Bundestagswahl. Also da würde ich jetzt nicht so weit gehen und schon wieder den nächsten Bundesvorsitz zu verteilen.
Klar, dann frage ich mal in eine andere Richtung. Also Kubicki hat selber ja schon angekündigt, dass er nicht die Zukunft der FDP sein kann mit seinen 74 Jahren. Er hat sich jetzt erstmal nur für ein Jahr oder wird sich jetzt erstmal nur für ein Jahr bis zum nächsten Bundesparteitag wählen lassen. In dieses Jahr fallen die noch ausstehenden Wahlen in diesem Jahr, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, sowie im kommenden Jahr dann die sehr wichtigen Wahlen in Schleswig-Holstein und, wie du schon angesprochen hast, in Nordrhein-Westfalen, also die jeweiligen Landesverbände von Kubicki und Höhne. Besonders an diesen beiden Wahlen werden beide gemessen werden. Wenn das jetzt gut ausgeht und die FDP in beide Landtage und vielleicht sogar im September diesen Jahres noch eine Überraschung schafft, müsste man da nicht eigentlich sagen, okay, Kubicki muss weitermachen, das ist doch gerade so erfolgreich?
Ich glaube, dann wird er auch weitermachen, also wenn die beiden Wahlen im kommenden Jahr klappen, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass er natürlich dann so motiviert ist, dass er sagt, okay, ich mache bis zur Bundestagswahl weiter und die Partei wird natürlich dann auch zu ihm kommen und sagen, du kannst uns jetzt hier nicht allein lassen, jetzt muss den Weg auch zu Ende gehen. Also ich glaube, da wird er sozusagen dann nicht aufhören. Er muss, glaube ich, eher schauen, dass er ein gutes Team um sich formt. Und so sieht es ja auch aus, dass er viele gute junge Leute hat, Frauen und Männer, die sozusagen diese Verbreiterung darstellen. Also dass man nicht mehr so wie in früheren Zeiten unter Guido Westerwelle und unter Christian Lindner so eine One-Man-Show hat, sondern dass man eben mit Kubicki als Lautsprecher vorne, aber dann trotzdem ein Team hat, bei dem man sich auch vorstellen kann, dass bestimmte Bereiche qualifiziert so abgedeckt werden können. Die FDP war ja immer sozusagen, man hat ja immer ein großes Thema gehabt, eben Steuerpartei, Hermann Otto Solms, 15, 25, 35, einfach niedrig und gerecht. Da wussten dann alle, wieso man FDP wählen muss. Und dann hatte man noch irgendwie so ein Standbein dabei, so ein Spielbein, irgendwas mit Digitalisierung oder Innovation, Forschung. Das haben ja auch andere Kanzler vor ihm schon solche Wahlkämpfe gemacht, wie Gerhard Schröder zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, das ist so die eigentliche Kunst, die jetzt ansteht, in den nächsten Monaten so ein Team aufzubauen, die dann eben auch in den Medien und in den gesamten Kanälen dann eben auch vorkommen. Weil Kubicki kann nicht alles machen, er kann nicht überall sein und kann da nicht eine riesige Roadshow hinlegen. Ich glaube, das geht eigentlich, das geht auch nicht mehr. Er hat ja auch kein Riesenbüro mehr. Okay, wenn er Parteivorsitzender ist, dann schon eher, dann hat er mehr Unterstützung. Aber er braucht natürlich dieses Team, um auch dann weiterzumachen, weil er wird ja jetzt auch nicht wesentlich jünger. Bei der nächsten Bundestagswahl, ich weiß nicht, dann wäre er dann 76 oder 77.
22, 300.000, 146 Milliarden. Was haben diese drei Zahlen miteinander zu tun? Sie stehen für den wirtschaftlichen Abstieg unseres Landes. Alle 22 Minuten geht eine deutsche Firma pleite. 300.000 verlorene Jobs, alleine in der Metall- und Elektroindustrie. Und 146 Milliarden, die wir jedes Jahr nur für sinnlose Bürokratie verschwenden. Zeit zu wenden. Warum jetzt nur noch große Reformen helfen? Auf insm.de.
Ja, er hat ja einige starke Persönlichkeiten in seinem neuen Personaltableau gesammelt. Die wichtigste ist sicherlich Martin Hagen, sein dann neuer Generalsekretär, kommt aus dem Bayerischen Landesverband. In Bayern kennst du dich ja auch ganz gut aus. Und Martin Hagen steht ja für den gesellschaftlich konservativeren Teil der Politik, ist auch in dem R21 Think Tank gemeinsam mit Christina Schröder, glaube ich, ist da Generalsekretär auch oder Geschäftsführer. Ist er aus deiner Sicht die richtige Wahl für das Amt des Generalsekretärs, um die ganze Partei auch zusammenzuführen?
Ja, er muss auf jeden Fall sich dann breiter aufstellen als Generalsekretär, weil er muss natürlich dann die ganze Partei zusammenführen. Ich meine, die bayerische FDP, die hat es ja noch nie leicht gehabt in Bayern. Ja, da gab es mal die Leuthäuser Schnarrenberger, Frau Leuthäuser Schnarrenberger, die hat dann auch, also jetzt keine sensationellen Ergebnisse eingefahren, obwohl sie Bundesjustizministerin war und auch so für Bürgerrechte stand und eigentlich bundesweit bekannt war, aber die FDP hat in Bayern, sie hat einmal mitregiert, na, das waren dann 4 kurze Jahre und ist dann wieder abgestürzt und seitdem ist sie da eigentlich in der Versenkung verschwunden, auch unter Martin Hagen. Der hat es auch nicht geschafft, die Partei in Bayern dann hochzuziehen. Also deshalb wird er sich da auf Bundesebene mit Sicherheit noch viel überlegen müssen, wie er auch inhaltlich vor allem rauskommt, weil aus dem Umfragetief, weil es ist ja das eine, dass man sozusagen mit Kubicki jetzt jemanden hat, der von den Medien gern genommen wird, weil er unterhaltsam ist und weil er einfach ja auch mal einen raushaut. Aber auf der anderen Seite muss natürlich das Ganze jetzt unterfüttert werden mit Konzepten und mit Strategien und mit Inhalten. Ja, das fehlt ja noch komplett. Und das ist natürlich die Aufgabe von Martin Hagen. Das wäre auch eine Aufgabe von Henning Höhne und von den anderen, die dabei sind, dass sie jetzt sich mal belastbare Konzepte überlegen. Ich habe ja mit Henning Höhne mich jetzt vor kurzem nochmal getroffen und er hat mir da auch nochmal seine Überlegungen so erklärt. Also da ist schon einiges da, aber so ein richtiges Konzept, so richtige Konzepte stehen da nicht. Ich weiß nicht, beim Bundesparteitag soll ja ein Grundsatzprogramm vorgelegt werden. Also ich habe nur nichts davon gehört, was da jetzt Belastbares da ist, aber da müssen sie jetzt liefern. Ne?
Henning Höhne hatte ja auch eine Kandidatin für das Amt der Generalsekretärin, die Baden-Württembergerin Lena Trauschel. Wird sie in der Kubicki-FDP auch irgendeine Funktion bekommen? Ist da schon was bekannt oder was wäre deine Prognose, wie es bei ihr weitergeht?
Also das davon weiß ich nichts, aber die FDP ist jetzt personell nicht so gut aufgestellt, dass sie jetzt Talente einfach verschmähen kann. Und wenn die aus Sicht von Henning Höhne eine sehr gute Generalsekretärin geworden wäre, wird sich mit Sicherheit auch ein Platz für sie finden.
Für eine ehemalige Generalsekretärin soll sich auf jeden Fall auch ein Platz finden. Linda Teuteberg, übrigens auch eine Partei-Konservative, soll eine starke Rolle spielen. Genauso wie Susanne Seehofer, auch aus Bayern. Was sagt uns dieses Personaltableau über eine zukünftige inhaltliche Ausrichtung unter Kubicki?
Also er selbst ist ja kein Wirtschaftsliberaler. Also ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren, habe ich da von ihm noch nicht so viel gehört. Er ist ja eigentlich von seiner ganzen Herkunft her so ein Sozialliberaler. Also so von Willy Brandt auch mitgeprägt und Walter Scheel. Und er hat ja auch viel mit Bürgerrechten gemacht. Er ist ein gelernter Anwalt und die ganzen Bürgerrechte und Freiheitsrechte, das ist ja so sein Ding, auch während der Corona-Zeit. Da hat er ja sozusagen sich so auch den Namen da gemacht. Und die anderen, also von der Linda Teuteberg, sie war ja Generalsekretärin, oder Susanne Seehofer, ich glaube, die müssen sich jetzt erstmal dann zusammenfinden als Team und sich die Themen untereinander aufteilen. Und so wie vorher, wo das sozusagen alles so zersplittert war, so wird man das nicht weiterführen können, sondern man wird bestimmte Themenfelder sich nehmen müssen und die werden von bestimmten Personen, die dann in den Vorstand oder ins Präsidium kommen, vertreten werden müssen. Und die FDP liegt jetzt bei 3-4%. Ich meine, natürlich kann man sagen, es gibt gewisse Flügel in der Partei, aber das ist schon wirklich so ein Grünfinkflügel, also so kleine Flügelchen, die da irgendwie sich rühren und sich bewegen und zu Wort melden und so weiter. Deshalb, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt müssen alle irgendwie mal erkennen, dass es jetzt nicht darum geht, konservativ oder liberal oder freiheitlich oder links oder rechts zu sein, sondern dass es jetzt darum geht, über die 5% zu kommen. Ja, und da muss man sich ein Programm nehmen und da müssen dann alle an einem Strang ziehen. Also wenn nach dem Bundesparteitag irgendwie drei Gruppierungen aus dieser Partei rausgehen, auch wenn es traditionell so eingespielt ist, dann glaube ich, wird es nicht gut für die FDP. Also im Moment nicht bei 3-4%.
Okay, das heißt, da ist man zu klein, um sich ausladende Flügel zu erlauben und eigentlich müsste man jetzt konsolidieren und wirklich ein paar Kernthemen definieren und die dann nach vorne stellen.
Ja, die FDP hat ja eine Kernwählerschaft, da gibt es ja Umfragen dazu, immer von 3%. Also die immer FDP wählen würden. Und im Moment hat man genau diese 3%. Jetzt bei Alsbach 4,5%, also 1,5% sind irgendwie dazugekommen. Seit Kubicki da um den Parteivorsitz sich bewirbt, daran merkt man schon. Also da müssen da sozusagen, also da jetzt so einen Flügelkampf aufzumachen, da gab es ja im Vorfeld auch immer Debatten darüber, welcher Flügel sich durchsetzt und so weiter. Ich glaube, das führt nirgendwo hin.
Aber was sind denn diese 2, 3, 4 Themen, die die FDP jetzt primär bespielen muss? Und wo kann man da vielleicht auch in eine Lücke reinstoßen, die auch die CDU in der aktuellen Bundesregierung lässt? Also ist es das Thema Schulden? Ist es das Thema Steuern? Ist es das Thema hohe Lebenshaltungskosten? Ist es das Thema Bürgerrechte? Wo vielleicht auch das Thema Migration, wo muss die FDP da ein klareres Profil zeigen und dann auch eine klarere Alternative zu Friedrich Merz aufzeigen?
Also die Union oder die Bundesregierung insgesamt, die ist ja so unbeliebt wie die, unbeliebter als die Ampel, ne? Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und sie hinterlässt eigentlich eine riesige Lücke, ne, für alle, die auch vor allem von der Union und von der CDU und von Kanzler Friedrich Merz enttäuscht sind. Da sind ja sehr viele, sind entweder von der FDP zur AfD gegangen oder zur CDU, zu Merz, weil man sich dann erhofft hat, so jetzt kommt die große Wirtschaftswende, die ja Christian Lindner noch am Ende mit verkündet hat. Und jetzt sind eben sehr viele enttäuscht und sehen, da kommt nicht das, was man sich erwartet hat. Und in diese Lücke, glaube ich, da muss man reingehen. Man muss die enttäuschten CDU-Wähler, oder da wird Kubicki versuchen reinzugehen, er wird den Wettbewerb im bürgerlichen Lager aufnehmen, was er ja schon gemacht hat, wie er den Kanzler da als Eierarsch bezeichnet hat, natürlich nur indirekt, oder den Bundesfinanzminister als guten Ukulele-Spieler, der keine Ahnung vom Geld hat oder wenig Ahnung vom Geld. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, was er gesagt hat. Also ich glaube, da geht er ja schon in diese Lücke rein und die Leute haben ja wenig Alternativen in diesem bürgerlichen Lager. Also man wählt entweder die AfD und ich glaube, da gruseln sich eben viele FDP-Wähler eigentlich davor und denken sich, also eigentlich will ich das überhaupt nicht, aber die FDP ist halt im Moment zurzeit nicht gut aufgestellt oder nicht regierungsfähig oder politikfähig, wie man es auch immer sagen will, bei einer außerparlamentarischen Opposition. Tja, auf der anderen Seite hat man eben die CDU und Friedrich Merz und der liefert halt im Moment nicht. Und deshalb gibt es eigentlich schon eine Riesenlücke wieder für die FDP, dass Leute zu ihr zurückkommen. Bloß dann muss das natürlich jede Partei, die Leute verschenken ja nicht ihre Stimme, sondern die wollen natürlich schon irgendwie wissen, was die Inhalte sind und ob es auch einen Hebel gibt, damit diese Partei dann die Politik, die sie versprochen hat, umsetzt. Und dafür ist es einfach unbedingt nötig, dass es theoretisch eine Möglichkeit gibt, dass die FDP das in den Bundestag zurückschafft. Weil eine Partei, die bei 2 oder 3% steht, also auf jeden Fall ist sie jetzt wieder messbar. Sie kommen ja bei den Umfragen, sieht man ja wieder die Säule bei der FDP. Aber wenn ich natürlich sehe 3%, dann wähle ich einfach am Ende, also am Wahltag nicht die FDP, glaube ich, weil die 2 Prozentpunkte, die sind dann einfach noch zu weit weg. Aber wenn es jetzt 4,9 oder 5,1 wären, glaube ich, dann ist die Chance steigt natürlich dadurch.
Die Linkspartei hat das ja bei der letzten Bundestagswahl vorgemacht. Die lagen ja auch bis 2 Monate vor der Wahl bei 3 bis 4% und sind dann in den letzten 2 Monaten haben die so einen Run bekommen, dass sie noch bei 8,8% am Ende gelandet sind. Es ist ja, grundsätzlich nicht unmöglich, dass das mit einer in der richtigen Lage und mit der richtigen Erzählung auch bei einer Kubicki-FDP passieren könnte.
Ja, und es hängt ja auch immer sozusagen, das Timing ist ja entscheidend. Man weiß ja nicht sozusagen, welche Themen dann bei einer Wahl nach oben kochen und ob dann vielleicht die FDP genau in dem richtigen Moment auch das richtige Thema hat. Sagen wir, sie hat ein schönes Steuerkonzept oder sie legt ein gutes oder nachvollziehbares, durchgerechnetes Steuerkonzept vor und genau da ist dann Bedarf da, weil eigentlich noch keine große Einkommensteuerreform beschlossen wurde. Dann ist es natürlich wesentlich besser als Ja, dann braucht man natürlich so, das Timing muss halt dann stimmen und das richtige Thema muss halt da sein. Ne? Das ist, glaube ich, schon entscheidend. Und deshalb braucht man jetzt für jedes Themengebiet braucht man auch ein Konzept, das trägt und mit dem die Leute dann auch in Podiumsdiskussionen gehen können, in irgendwelche Talkshows und dann eben auch inhaltlich was zu erzählen. Man muss nicht nur immer erzählen, der Merz kann es nicht. Und die SPD ist sowieso in eine Selbstauflösung und das ist keine Volkspartei mehr. Und dann auf die Frage, was schlagen Sie eigentlich vor, kommt nichts, außer irgendwie, wir wollen einen schlanken Staat und weniger Steuern. Ja, da muss einfach mehr kommen.
Aber wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, dann glaubst du ja schon, dass eine Positionierung fest im bürgerlichen Lager, vielleicht sogar ein Stück weit zwischen der Regierungsunion und einer oppositionellen AfD, die gewinnbringende Positionierung sein könnte für die FDP, um halt eben die enttäuschten Wirtschaftsliberalen von der Union aufzufangen, die aber nicht direkt zur AfD rüberwechseln sollen. Also so ein bisschen fast so wie die Freien Wähler in Bayern vielleicht von der Positionierung.
Ja, weiß ich nicht, ob sie mit den Freien Wählern, es gab ja auch Überlegungen, ob FDP und Freie Wähler oder so zusammengehen. Ich meine, die FDP hat sich ja immer so als eigenständige Partei verstanden und ich glaube, das ist auch... das würde ich sagen, das ist auch der richtige Weg. Also, dass man sich nicht irgendwo dazwischen irgendwo einsortiert und dann versucht, irgendwie an die AfD heranzukommen oder sich zu nähern oder an die CDU zu nähern, sondern dass man sozusagen ein eigenständiges Angebot abliefert, weil das entspricht ja auch dem ganzen Freiheitsgedanken von liberalen Wählern, dass man sich da so nicht einsortieren lässt. Ich glaube, das ist viel erfolgversprechender.
Henning Höhne hat sich ja im parteiinternen Wahlkampf schon deutlich zurückgehalten mit Attacken gegen Kubicki. Vielleicht hat er schon früh antizipiert, dass eine Teamlösung dann doch auch für ihn das Bessere sein könnte. Die Abteilung Attacke für das Team Höhne hat hauptsächlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann abgedeckt, die ja schon kräftig parteiinternen Wahlkampf gegen Kubicki geführt hat. Du hast sie in deinem Kommentar als Verliererin dieser Einigung beschrieben. Mit ihr wollte Höhne keine Doppelspitze machen. Mit Kubicki macht er jetzt zumindest so eine Art Doppelspitze. Nein. Welche Rolle wird Strack-Zimmermann denn in der Partei künftig spielen?
Also vielleicht noch zu Henning Höhne. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe mich mal mit ihm getroffen. Da habe ich ihn ja auch direkt gefragt, ob er vor dem Parteitag noch zurückzieht, ne? Weil ja viele das auch erwartet haben. Und da hat er ja nicht gesagt, ich trete hundertprozentig an, sondern er hat es auch in dem Gespräch offen gelassen. Und ich glaube, er hat einfach immer geschaut, wie er wird natürlich auch die ganzen Landesverbände durchtelefoniert haben und viele werden ihn da beraten haben und ihm dann seine Chancen ausgerechnet haben. Und da dachte ich mir eigentlich schon, okay, also ich am Ende des Tages war ich dann nicht wirklich überrascht, als es dann hieß, er tritt nicht an. Wo ich überrascht war vom Rücktritt oder vom Rückzug von Christian Dürr, weil mit dem habe ich auch telefoniert, kurz nachdem er sich in Anführungszeichen zurückgezogen hat. Und da habe ich ihn gefragt, also Sie treten aber auf dem Parteitag hundertprozentig an. Da hat er gesagt, ja, ich trete hundertprozentig an. Und zwei Tage später hat er dann erklärt, er wird nicht antreten und er ist jetzt im Lager Kubicki. Also so unterschiedlich sind dann auch die Politiker. Und Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, also ich glaube, sie hat ja am Anfang so etwas selbst geliebäugelt mit dem Parteivorsitz. Na, hat sie ja so ihren sozusagen sich mal gemeldet und mal ausgetestet, welche Chancen sie hat. Und sie wollte auf keinen Fall aber mit Kubicki was zusammen machen. Ne? Für wahrscheinlich Kubicki und vielleicht auch nicht mit Frau Strack-Zimmermann, ich weiß es nicht. Und dann hat sie ja so angetestet, ob sie mit Henning Höhne was machen könnte. Der war allerdings dann auch nicht so begeistert, weil Frau Strack-Zimmermann erfreut sich jetzt auch nicht größter Beliebtheit in der Bevölkerung. Und ja, und am Ende des Tages musste sie halt dann sehen, wie Kubicki und Höhne was zusammen machen. Und sie steht jetzt da und mit leeren Händen, kann man sagen. Ne? Das ist jetzt in keinem Team. Wir werden dann sehen beim Bundesparteitag. Sie wird mit Sicherheit ja irgendwo dann sich zuordnen und ihren Platz finden. Aber in diesem Rennen um den Parteivorsitz, da hat sie strategisch, das hat sie taktisch schlecht gemacht. Ne? Da hat sie immer aufs falsche Pferd gesetzt.
Und du hast ihn gerade schon angesprochen. Zum Abschluss bleibt dann noch natürlich die Frage nach dem noch aktuellen Team, Christian Dürr und seine Generalsekretärin Nicole Büttner. Werden die beiden noch eine Rolle spielen oder sollten die beiden noch eine Rolle spielen als, weiß ich nicht, Stellvertreter oder Beisitzer oder was auch immer, Präsidiumsmitglieder? Oder wäre es tatsächlich für alle Seiten besser, wenn sie sich jetzt auch komplett zurückziehen?
Also ich habe es ja schon mal gesagt, also die FDP hat ja jetzt nicht so viele Köpfe, dass man einfach sagt, sie sollen sich zurückziehen und so weiter. Also wenn die beiden eine Rolle weiterhin spielen wollen, dann wird man mit Sicherheit einen Platz finden, also wo sie sich da auch weiterhin politisch betätigen wollen. Ich meine, Christian Dürr ist ja ein erfahrener Politiker, war Fraktionsvorsitzender, war lange Zeit im Bundestag. So viele hat man jetzt auch nicht, die irgendwie auch Regierungserfahrung haben und die inneren Abläufe kennen. Deshalb glaube ich schon, dass die beiden, also wenn sie wollen, mit Sicherheit noch in der Bundespolitik oder in der FDP ihren Platz finden. Aber ich glaube, in der Spitzenposition werden wir die beiden nicht mehr finden.
In 10 Tagen kommt die FDP in Berlin zu ihrem Bundesparteitag zusammen. Ich habe heute schon mit Thomas Siegmund über die Neuaufstellung gesprochen. Lieber Thomas, schön, dass du heute bei mir warst.
Ja, vielen herzlichen Dank, Tobias.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.